SWR aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
Es klingt nach einer Mammutaufgabe, insgesamt 55 bis 85 Millionen Dosen des BioNTech-Corona-Impfstoffs sollen in der Bundesrepublik verimpft werden. Nach der EU-Zulassung gestern soll es am Sonntag mit den Impfungen losgehen. Bis Ende des Jahres wollen das Mainzer Biotech-Unternehmen und sein US-Partner Pfizer 1,3 Millionen Impfdosen hierzulande ausliefern. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Produziert wird der Impfstoff in Belgien. Wie funktioniert das logistisch, dass ab Sonntag dann wirklich flächendeckend losgeimpft werden kann?
Also die ersten Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer für die EU sollen morgen dann vom Zentrallager in Belgien aus losgeschickt werden, und zwar organisiert von den Pharmafirmen selbst. Die Dosen für Deutschland sollen per LKW kommen, erstmal in ein Zentrallager, wo genau ist allerdings geheim. Das Bundesgesundheitsministerium will da keine Details zu sagen. Aber der Bund organisiert dann den Transport in knapp 30 Anlieferzentren in den Bundesländern, und sobald der Impfstoff dort angekommen ist, sind dann eben die einzelnen Länder zuständig, ihn auch zu verteilen. Und die organisieren das ganz unterschiedlich.
Lässt sich dann schon konkret sagen, wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sich da organisieren?
Also in Baden-Württemberg soll es kein Zwischenlager in dem Sinn geben, sondern die Dosen sollen direkt über DHL verteilt werden. Das Unternehmen wird am Anfang die 9 zentralen Impfzentren direkt beliefern und später ab Mitte Januar dann auch die 50 Kreisimpfzentren. Der Plan ist, dass die einzelnen Dosen vor Ort in Tiefstkühlschränken gelagert werden, und die kommen übrigens auch aus Baden-Württemberg von der Firma Binder aus Tuttlingen. Der Logistiker Transoflex aus Weinheim kommt in Baden-Württemberg zwar nicht zum Einsatz, er ist aber anderswo in Deutschland bei der Impfstofflogistik mit dabei. Wo genau, durfte mir das Unternehmen allerdings nicht sagen. In Rheinland-Pfalz wird der Impfstoff an der zentralen Anlieferstelle entgegengenommen, wo genau ist auch da geheim. Und dann übernimmt der Pharma-Großhandel Krieger aus Koblenz die Impfdosen und liefert sie an die Impfzentren im Land aus. Und in beiden Bundesländern ist es dann so, zuerst mal bekommen die mobilen Impfteams den Impfstoff, denn am 27. Dezember geht's ja erstmal in den Pflegeheimen los.
Jetzt ist der BioNTech-Impfstoff ziemlich anspruchsvoll. Der muss bei minus 70 Grad zumindest gelagert werden. Stellt das die Logistik vor besondere Herausforderungen?
Auf jeden Fall. Je nach Weg und Dauer des Transports müssen Temperaturen von minus 70 Grad Celsius gehalten werden. Und das muss auch kontrolliert und dokumentiert werden. Zum Beispiel mit Hilfe von Sensoren, die die Kühlkette überwachen. Dafür braucht es spezielle Boxen und Container für die Impfdosen. Und auch die Transportflächen müssen entsprechend gekühlt werden. Beim Transport zum Beispiel im Flugzeug wird Trockeneis gebraucht, aber Trockeneis kann man eben auch nicht in unbegrenzten Mengen laden. Das ist nämlich ein Gefahrgut, weil es Kohlendioxid bildet und daran können Menschen ersticken. Also das bedeutet, auch in Hallen ohne Lüftung zum Beispiel kann Trockeneis nicht so ohne weiteres zum Kühlen benutzt werden. Auf der letzten Meile des Transports reicht unter Umständen dann aber auch Kühlschranktemperatur für den Impfstoff. Und man muss ja auch sagen, da es momentan viel zu wenig davon gibt, werden die Dosen den Lieferanten wohl mehr oder weniger aus den Händen gerissen werden, weil das, was da ist, so schnell wie möglich verimpft werden soll.
Wenn jetzt die Anforderungen schon so hoch sind, sind die jetzigen Lieferketten dann später auch für andere Impfstoffe, zum Beispiel von Moderna oder CureVac, nutzbar, die ja gar nicht so hohe Anforderungen haben?
Ja, davon gehe ich schon aus, und trotzdem könnten die Herausforderungen noch mal größer werden, wenn mehr Impfstoffe auf den Markt kommen, und zwar dann, wenn sie eben gleichzeitig verteilt, dabei aber unterschiedlich behandelt werden müssen. Bei dem Impfstoff von Moderna, der voraussichtlich im Januar dann bei uns zugelassen werden könnte, reicht zum Beispiel eine Kühlung bei minus 20 Grad, und auch bei Kühlschranktemperaturen hält der Impfstoff wohl etwa 4 Wochen. Beim CureVac-Impfstoff aus Tübingen sollten auch kühle 2 bis 8 Grad, also Kühlschranktemperatur, reichen, um den Wirkstoff 3 Monate frisch zu halten. Das macht das Transportieren und Lagern natürlich einiges einfacher. Aber auch beim BioNTech-Impfstoff besteht Hoffnung, dass in Zukunft vielleicht doch keine minus 70 Grad zum Lagern und Transport nötig sind. BioNTech arbeitet da zumindest dran, und bis Ende Januar könnte es auch Neuigkeiten geben.
Hintergründe waren das von Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme von Realstandorten durch Kaufland gegeben. Allerdings darf Kaufland deutlich weniger Märkte übernehmen als erhofft.
Ursprünglich hatte Kaufland vor, 101 Realstandorte zu übernehmen. Das aber wollte das Bundeskartellamt nicht zulassen. Kaufland gehört wie die Einzelhandelskette Lidl zur Schwarzgruppe, dem mit Abstand größten Lebensmitteleinzelhändler in Europa. Mit Blick auf jede einzelne Marktsituation vor Ort geben die Kartellwächter deshalb jetzt nur grünes Licht für die Übernahme von bis zu 92 Märkten durch Kaufland. An den anderen neuen Standorten, wie zum Beispiel Bedburg, Heidenheim, Brandenburg und Dülmen, wären die regionalen Ausweichmöglichkeiten und der Wettbewerb zu stark beeinträchtigt worden, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mund. Ab Anfang kommenden Jahres sollen die Realstandorte Schritt für Schritt integriert werden, heißt es aus der Kauflandzentrale in Neckarsulm. Auch die Globus-Gruppe hat vom Bundeskartellamt die Erlaubnis bekommen, insgesamt bis zu 24 Realstandorte zu übernehmen. Jörg Sauerwein, Bonn.
Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, der muss häufig auch eine ziemlich hohe Maklerprovision mit einkalkulieren. Das können je nach Bundesland mehr als 7% sein, die da auf den Kaufpreis obendrauf kommen. Ein neues Gesetz soll jetzt Käuferinnen und Käufer entlasten, indem die Provisionen verbindlich halbe-halbe mit dem Verkäufer geteilt werden. Morgen tritt das Gesetz in Kraft. Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Profitieren von diesem Gesetz nur die Käuferinnen und Käufer?
Ganz pauschal gesagt haben alle was davon, denn bisher war zum Thema Maklerprovision in Deutschland gesetzlich wirklich so gut wie gar nichts geregelt. Die unkonkreten Passagen im bürgerlichen Gesetzbuch, die es gab, die stammen noch aus der Kaiserzeit und dort war weder geregelt, wie hoch eine Provision sein darf, noch wer sie zahlt. In den einzelnen Bundesländern haben sich deshalb unterschiedliche Modelle entwickelt. In vielen haben sich Käufer und Verkäufer die Provision auch bisher schon geteilt. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gehören dazu. In anderen, wie zum Beispiel in Hessen, hat der Käufer allein bezahlt. Und das neue Gesetz regelt auch, dass ein Maklervertrag in Textform vorliegen muss, also keine mündlichen Absprachen mehr, die im Nachhinein für Streit sorgen können. Grundsätzlich ist das also mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten.
Und wer hat dann ganz konkret mehr davon? Die kaufen oder die verkaufen?
Das politische Ziel dieses neuen Gesetzes ist, die Nebenkosten beim Immobilienkauf für die Käufer zu senken. Das ist also eine Neuerung, die zumindest auf dem Papier allen hilft, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Das Gesetz gilt bundesweit. Es ist also nirgendwo mehr möglich, die Provision allein auf den Käufer abzuwälzen. Und der hat ab sofort auch ein sogenanntes Zurückhaltungsrecht. Er muss seinen Teil der Provision erst dann zahlen, wenn der Verkäufer nachgewiesen hat, dass er auch gezahlt hat. Damit soll verhindert werden, dass Makler dem Verkäufer einen Rabatt gewähren oder von ihm gar nichts verlangen, dass also auch wenn in einem Bundesland schon halb-halb galt, der Käufer doch deutlich mehr bezahlt hat.
Jetzt ist die Höhe der Provision bisher in jedem Bundesland anders. Wird das nun auch angeglichen?
Nein, und das ist ein Punkt, den Verbraucherschützer auch sehr stark kritisieren. Denn in diesem Fall gilt weiterhin das Gewohnheitsrecht, also was bisher so im Schnitt im jeweiligen Bundesland verlangt worden ist. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind das um die 7% plus Mehrwertsteuer. Bei einer Immobilie, die 300.000 Euro kostet, wären das also allein circa 25.000 Euro an Provision. Jetzt könnte aber Folgendes passieren. Auch Verkäufer haben ja in Zukunft ein Interesse an einer niedrigen Maklerprovision, weil sie verbindlich die Hälfte davon zahlen. Also wird möglicherweise mehr verhandelt. Auch bisher waren solche Provisionen schon Verhandlungssache. Die Prozentzahlen der Bundesländer, das waren eher so Richtwerte. Und so könnten die Maklerprovisionen langfristig etwas sinken, denn in Deutschland sind sie im Vergleich mit anderen Ländern wirklich sehr, sehr hoch.
Heißt das, Immobilienkäufe werden am Ende damit tatsächlich günstiger?
Es gibt auch die Theorie, die das genau andersrum deutet. Wenn Verkäufer verpflichtend an der Maklergebühr beteiligt werden, dann schlagen sie möglicherweise von vornherein ihre Mehrkosten auf den Verkaufspreis drauf. Dann würden Immobilien teurer. Und das bedeutet wiederum für Käufer auch höhere Nebenkosten. Denn nach dem Kaufpreis richtet sich zum Beispiel die Gebühr für den Notar oder den Eintrag ins Grundbuchamt. In welche Richtung das also tatsächlich ausschlägt, das ist aus meiner Sicht im Moment noch sehr schwer vorherzusagen.
Einschätzungen waren das von Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Baumarktkette Hornbach profitiert auch weiterhin vom Heimwerkertrend in der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal des Bilanzjahres stieg der Umsatz um 20% auf 1,4 Milliarden Euro. Unterm Strich machte Hornbach rund 41 Millionen Euro Gewinn. Das sind 3/4 mehr als im Vorjahr. Und selbst obwohl die Baumärkte in diesem Lockdown auch geschlossen sind, erwartet Hornbach für das letzte Jahresquartal kaum Einbußen. Gili Hensoldt berichtet.
Zwar sind in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Slowakei die meisten der knapp 160 Filialen von den aktuellen Corona-Beschränkungen betroffen, insgesamt aber laufen die Geschäfte für die Baumarktgruppe gut. Konsumenten geben seit dem Ausbruch der Pandemie mehr Geld aus für Bau- und Renovierungsprojekte, hieß es. Das Unternehmen rechnet auch für Dezember nicht damit, dass der Umsatz zurückgeht. Hornbach-Chef Albrecht Hornbach sagte, die spannende Frage sei, wann die geschlossenen Märkte wieder öffnen dürften. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass schließungsbedingte Umsatzverluste zu einem guten Teil ausgeglichen werden könnten, weil die Kunden Einkäufe nachholen oder im Internet erledigen. Im gesamten Geschäftsjahr will Hornbach deshalb zulegen und rechnet mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 290 bis 360 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 227 Millionen Euro gewesen.
Ja, und mit diesen guten Aussichten hat Hornbach heute auch an der Börse gepunktet. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist aber auch generell wieder besser als gestern, selbst in Großbritannien, trotz massiver Probleme im Land.
Es wirkt wie ein schlechter Katastrophenfilm, was derzeit in Großbritannien passiert. Lkw-Schlangen in Südengland, gestrandete Fahrer, die nicht mehr nach Frankreich zurück dürfen, Hamsterkäufe in einigen Lebensmittelläden und die Supermarktketten Sainsbury's und Tesco warnen vor Lieferengpässen bei Obst und Gemüse. Die Aktionäre aber nehmen es gelassen. Tesco-Aktien heute unverändert. Dazu noch das Hickhack um den Brexit. Die Verhandlungen um einen Zolldeal gehen in die allerletzte Runde. Jetzt aber wirklich, heißt es von der Europäischen Union aus Brüssel. Gerungen wird vor allem immer noch um die Frage, wie viel europäische Fischer vor der Küste Englands fischen dürfen. Eine glitschige Angelegenheit, vor allem für die Franzosen und Briten, wo der Fischfang hohe Symbolkraft hat. Das britische Pfund gibt bei all diesen Wirren zum Euro 0,25% nach. Das macht in der Theorie Exporte für britische Unternehmen billiger, wenn sie denn klappen. Deswegen steigt der britische Leitindex FTSE 100, wo vor allen Dingen Großunternehmen notiert sind, um 0,5%. Auch der DAX in Deutschland profitiert von der Impfhoffnung hierzulande. Er schließt bei 13.418 Punkten 1,3% im Plus. Viktor Goitka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.